Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern Silvester. Wenn jemand unter uns Silvester heißt, herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Es gibt diesen Heiligen, den Papst Silvester. Er war Papst in einer Zeit, die eine Zeit der Wende war. Er ist Papst, er ist Priester geworden zur Zeit der diokletianischen Verfolgung. Und er wurde dann Papst in dem Jahr, ein Jahr danach oder wenige Monate vermutlich nur, nachdem Kaiser Konstantin das sogenannte Mailänder Toleranz-Edikt veröffentlicht hat, in dem er alle Religionen und damit faktisch im Besonderen dem Christentum erlaubt hat, ganz im Frieden seinen Glauben in seinem Reich auszuüben, in dem westlichen römischen Reich, über das Konstantin damals der Herrscher war. Eine Zeit also, in der scheinbar alles ganz friedlich wurde. Und so war Papst Silvester auch dann der, der als erstes in der Stadt Rom dafür gesorgt hat, dass die Gräber der Apostel, des heiligen Petrus und auch des heiligen Paulus besonders geschützt und verehrt wurden, was dann vorher gar nicht möglich war. Er ist sogar deswegen zum Konzil, das in seiner Zeit stattgefunden hat, nicht gefahren, weil er sagt, ich muss auf die Gräber, die heiligen Gräber aufpassen, dass sie nicht geschändet werden, nicht geraubt werden. Dieser Papst war Papst in einer Wendezeit. Er erinnert uns an die Geschichte, die äußerst wechselvoll im Laufe der Menschheitsgeschichte immer schon war. Und so feiern wir heute Silvester, vielen gar nicht mehr bewusst, dass es ein Papst ist, dass es ein Heiliger ist, mehr als einen Termin, wo wir von einem Jahr in das andere übergehen. Freilich, dieser Termin des Jahreswechsels wird in verschiedenen Kulturen anders gefeiert. In den christlich geprägten Kulturen zu dieser Zeit um die Wintersonnenwende herum, ganz nah am Geburtsfest des Herrn. Die Römer haben zwei Monate später erst gefeiert, daher ja auch unsere Zählung, der September ist ja eigentlich der 7., bei uns aber der 9., weil wir schon zwei Monate früher mit dem neuen Jahr beginnen. Wir feiern das neue Jahr ähnlich wie Weihnachten in der Dunkelheit. Bei der Wintersonnenwende, wenn es ganz dunkel ist und wenn wir hoffen, dass es hell wird. Ein Zeichen dieses Termins also ist die Hoffnung, dass es hell wird. Eine Hoffnung, die jeder Mensch in sich trägt. Die Kinder ganz im Besonderen, sie glauben und hoffen immer, dass es besser wird, dass es gut wird. Und bei uns Erwachsenen ist dann diese Hoffnung, wir sagen manchmal durch den Realismus getötet. Ich würde sagen, nein, nicht durch den Realismus, wohl durch Erfahrungen, die wir manches Mal machen und die schwer sind, dass das Leben nicht einfach ist. Und gerade an Silvester schauen wir zurück auf das vergangene Jahr und sehen, dass manches vielleicht auch nicht leicht war in diesem Jahr. Im persönlichen Jahr, vielleicht auch eben im Jahr der Welt, der Geschichte, soweit wir sie überhaupt mitbekommen durch die Medien. Und wir fragen uns, gibt es da Hoffnung? Und tatsächlich ist dieses Fest Silvester ganz zwiespältig belegt. Die einen feiern Jubeln und feiern vielleicht, um das, was nicht zu bejubeln wäre, zu vergessen, und die anderen werden vielleicht trübsinnig und traurig, ja hoffnungslos. Und es gibt genug Unglückspropheten, die sagen, alles wird schlimmer, alles wird schlechter. Das war schon immer so. Früher war es besser, das zitieren schon die alten Römer, diesen Spruch. Die Jugend von heute, auch in römischer Literatur zu finden. Damals die Jugend jetzt vor 2000 Jahren, die schon scheinbar schlechter war als die 30 Jahre vorher. Warum feiern wir? Wie können wir voller Hoffnung schauen? Ist unsere Hoffnung ein Trug? Eine vage Hoffnung, nun vielleicht dreht sich das Glücksrad sozusagen ein wenig positiver? Oder ist es eine Hoffnung, die wir dann als Tugend bezeichnen, als Kardinalstugend sogar, das heißt als eine Tugend, die eine Angeltugend ist, Cardo, Kardinaltugend, ist eine Angeltugend, wie eine Türangel, die wesentlich ist, damit sich die Dinge ändern, damit sich die Türen auftun. Und diese Hoffnung nennen wir eine göttliche Tugend. Glaube, Hoffnung und Liebe. Da muss uns Gott helfen, dass wir das können, dass wir hoffen können für die Zukunft. Und er hilft uns, wie hilft er uns? Mir scheint als erstes, indem wir auf ihn hoffen, indem wir glauben, dass er tatsächlich allmächtig ist. Denn das ist er. Gott ist nicht nur der, der uns ganz nah ist und in seiner Nähe vielleicht manches Mal sogar wie ein Kumpel betrachtet wird, den man auf die Schulter klopft und der dann auch manches Mal Fehler macht, sondern er ist tatsächlich in seiner Nähe gleichzeitig der, der alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich habe es auch an Weihnachten versucht, ein wenig ins Wort zu bringen. Seine Macht kleidet er in Ohnmacht, weil er nicht zwingen kann zum Gutsein. Aber genau das ist es, was die Welt braucht, worauf wir doch hoffen, dass der Mensch gut wird. Freilich, wir hoffen auch manches Mal nur allzu menschlich, geradezu eigentlich schon wieder unmenschlich, dass die, die nicht gut sind, beiseite gebannt werden. Und das ist das große Skandal der Barmherzigkeit Gottes, die doch eigentlich unsere Hoffnung ist. Dass Gott nicht beiseite räumt, niemanden, sondern dass er hofft, dass jeder hinfindet. Und dann hören wir in der ersten Lesung diesen wunderschönen Text, wo Gott sagt, jetzt will ich mich selbst um meine Schafe kümmern. Wo er uns sagt, jetzt kümmere ich mich selbst um jedes von euch, von uns. Um jeden von euch werde ich mich kümmern. Ich werde da sein. Ihr seid mir nicht gleichgültig. Ich weiß eben als guter Hirte, was ihr braucht. Bessere Nahrung, bessere Unterkunft, besseren Trost, bessere Heilung. Für jeden von uns weiß Gott genau, was wir brauchen. Er ist der gute Hirte. Und er verheißt in diesem alttestamentlichen Text, dass er das tun will, sich um uns kümmern. Und dann haben wir Weihnachten gefeiert, wo er gekommen ist. Von Hirten besungen, er, der gute Hirte schlechthin ist, der göttliche gute Hirte. Er kommt, um wahrzumachen, was im Alten Testament bereits ausgedrückt worden ist. Er kümmert sich selbst um uns, ganz nah um uns, ganz, ganz nah. Und er kümmert sich. Aber er kümmert sich nicht wie ein Despot, nicht wie ein Tyrann, auch nicht wie ein Marionettenspieler, dessen Puppen wir sind und die wir spielen müssen, wie er nun gerade einmal die Fäden zu ziehen beliebt. Sondern er kommt als der, der nur lieben kann. Und so ist das einzige Band, was uns an Gott bindet, die Liebe. Und das einzige Band, was die Menschheit bindet und festmacht an dem, der die Hoffnung des Menschen ist, ist die Liebe, zu der er nicht zwingen kann, weil er die Liebe geschaffen hat als die freie, ungezwungene Zusage zum anderen. Er hat sie uns zugesagt, indem er uns geschaffen hat. Hat er uns gesagt, ich habe dich geschaffen. Aus Liebe. Sonst würdest du nicht sein. Kein einziger würde sein, ohne in dieser Liebe, aus dieser Liebe geschaffen zu sein. Und so entzieht er uns auch diese Liebe nicht, sondern hat sie uns gelassen. In seinem Ohnmächtigwerden, dass er uns nicht mehr zwingen kann, wir zu antworten. Und dann haben wir im Evangelium gehört, wie Petrus dort antwortet, für wen er denn Jesus hält? Du bist der Messias. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann antwortet ihm Petrus, Jesus, du bist Petrus, das heißt Fels. Du bist der Fels. Und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Worauf baut also die Kirche? Zum einen auf der Zusage Gottes, dass er uns gut ist. Das ist unsere Hoffnung. Zum anderen ist diese Zusage wie eine Zusage, die ins Leere fällt, wenn wir ihr nicht antworten. Denn das macht die Würde des Menschen aus. Dass wir nicht gezwungen werden, sondern in unserer Würde antworten dürfen. Diesem Wort Gottes, das zu uns zuerst gesprochen hat. Und das ist die Hoffnung des Menschen. Und darauf hofft Gott. Mit seiner unendlichen Geduld. Mit seiner unglaublichen Weite der Hoffnung für jeden. Selbst für die schlimmsten fanatischen Verbrecher. Ich habe es schon mehrfach gesagt, Paulus war ein solcher religiöser Fanatiker. Und Gott hat für ihn gehofft. Stephanus hat für ihn den Glauben bezeugt, die Güte Gottes. Und Paulus hat sich bekehrt. Und so hofft Gott für jeden Menschen, für die schlimmsten Verbrecher und für uns. Und seine Hoffnung ist dann unsere Hoffnung. Weil Gott auf unserer Seite ist, wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns, sagt dieser selbe Paulus immer. Und so dürfen wir auf das vergangene Jahr zurückschauen, in dem vieles vielleicht auch in der Weltpolitik so gelaufen ist, dass wir uns denken, was ist nur los mit dieser Welt? Wir dürfen in all dem doch glauben, dass Gott dabei ist, dass er nicht zulassen wird, dass der Mensch verloren geht, dass die Menschheit ganz und gar zugrunde geht, sondern im Gegenteil, dass gerade in dem, was da manches Mal wie eine Dunkelheit sich ausbreitet, wie ein Zeugnis der Rechthaberei und nicht ein Zeugnis der Güte Gottes, was sich dort ausbreitet und wo manche populistisch hinterherlaufen und sagen, wir sind die Rechten, die anderen sind die Bösen. Wir dürfen hoffen, dass Gottes Licht sich in jedem Menschen, in jeder Seele, in jedem Herzen entfaltet. Und so wollen wir in dieses neue Jahr schauen, nicht mit einer sozusagen auf Sand gebauten vagen Hoffnung, nun vielleicht haben wir ein wenig Glück, sondern mit einer festen Hoffnung, einer, die auf Felsen baut, auf die Zusage Gottes, dass er mit uns ist und auf unsere Entschiedenheit, zu ihm zu stehen, soweit wir das vermögen. Jeder eigene, aber soweit wir ihn erkannt haben, wollen wir doch zu ihm stehen und ihm sagen, Herr, ich vertraue dir dieses vergangene Jahr an und ich vertraue dir das kommende an. Mein eigenes, das meiner Lieben, das derer, die ich vielleicht nicht so sehr liebe oder zumindest die mir nicht sympathisch sind und das derer, die in großer Not sind und vielleicht auch eben derer, die diese Not verursachen, bei uns und in der Welt überhaupt. Liebe Brüder und Schwestern, Petrus hat geglaubt, dass der Herr der Messias ist. Das heißt, der, auf den Israel hofft, dass er kommt und alles zum Guten wendet. Und so sind wir heute am Silvestertag nicht nur aufgerufen, das ein wenig zu hoffen, sondern diese Hoffnung in unserem Glauben festzumachen, so wie wir es vermögen, jeder eigen. Und Gott zu sagen, ja, auf dich vertraue ich. Dein Leben ist tatsächlich, mein Leben ist tatsächlich in deiner Hand. Und ich vertraue dir das Leben meiner Lieben an. Das Leben der ganzen Welt, die so durcheinander zu sein scheint. Ich vertraue es dir an. Und ich glaube, dass du mit uns gehst, durch dick und dünn, bis durch jedes Kreuz hindurch, damit siegreich hervorgeht dein Licht in jedem Menschenherzen. Und vielleicht als letzten Gedanken, den man daraus als Schlussfolgerung ziehen kann, was sollen wir denn hoffen für die Welt? Wenn wir nur hoffen für die Welt, dass alles gut geht, glaube ich, dass wir noch zu wenig hoffen. Müssen wir nicht hoffen, dass Gottes Hoffnung in Erfüllung geht und dann jeder heimfindet zu ihm, in dieser Lebenszeit auf Erden und dann endgültig? Mir scheint, wenn wir so hoffen, dass ein jeder Mensch zu Gott findet, nicht durch Rechthaberei, sondern dadurch, dass er in seinem Herzen hört und dem Gehörten Raum gibt und folgt. Wenn wir so hoffen, dann hoffen wir doch für jeden, für den Guten und den Bösen, den es als solchen in dieser Klarheit gar nicht gibt. Dann hoffen wir doch für alle Menschen. Und das ist die Hoffnung Gottes. So sieht die Welt anders aus, voller Hoffnung nämlich. Und so kann die Welt sich ändern durch uns, die wir auf Gott vertrauen. Amen.